MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Linda Burkhardt. In der Bibel scheint das mit den Geschlechtern noch einfach. Gott hat den Menschen nach seinem Abbild geschaffen, und zwar eben als Mann und Frau. Doch was passiert, wenn der Ehemann plötzlich sagt, dass er eigentlich eine Frau ist? Mein Kollege Corbinian Bauer hat ein Paar getroffen, das sich neu gefunden und den Glauben nicht verloren hat.
Eine Reihenhaussiedlung in Kirchheim bei München. Auf ihrer Terrasse sitzen zwei ältere Damen. Ilse und Beate ist auf die Holzbank graviert. Ein Geschenk zur goldenen Hochzeit letztes Jahr, unter anderem von der evangelischen Pfarrerin und ihrem katholischen Kollegen. Das Jubiläum hatten die Schmidtkes mit einem ökumenischen Gottesdienst begangen. Ein Fest, um zu feiern, was nicht selbstverständlich ist. Denn seit ihrer Hochzeit hat sich vieles geändert, erinnert sich Beate.
Ich bin im falschen Körper geboren, habe das also auch circa 38 Jahre mit mir rumgeschleppt, bis der innere Druck so stark wurde, dass ich einfach mich outen musste, weil ich nicht mehr im falschen Körper leben konnte und wollte, sondern endlich das sein will, was ich eigentlich vom Gefühl her schon immer war, nämlich eine Frau.
Mit ihrem Outing beginnt für Beate ein neues Leben. Das Gefühl, Frau sein zu wollen, kannte sie seit der Pubertät. Trotzdem führte sie das Leben eines heterosexuellen Mannes.
Ich konnte einfach nicht drüber sprechen, aus Angst, aus existenziellen Gründen, alles zu verlieren, wenn man dann eine Familie hat. Der Regelfall ist eben der gewesen, gerade Paare, die sich nicht so lange gekannt haben, da hat einfach die Beziehung das nicht überdauert. Man hat so viel zu verlieren, also auch materiell hat man sicher was aufgebaut, was man verlieren kann. Beruf wusste ich nicht, wie es ausgeht, als ich mich geoutet habe. Es war für mich ein wahnsinnig hohes Risiko, aber ich konnte nicht anders.
Mit 52 Jahren lässt sie die geschlechtsangleichende Operation durchführen. Aus Bruno wird Beate. Ehefrau Ilse unterstützt sie dabei, obwohl sie fast 3 Jahrzehnte nichts von der Transidentität ihres Mannes wusste.
Ja, war schon eine harte Geschichte, muss man schon sagen. Also das war nicht ganz einfach. Also da haben wir schon miteinander gelitten und auch Kämpfe ausgetragen. Und ja, das war nicht einfach. Ich bin nicht lesbisch, ich bin hetero. Aber das hat jetzt damit nichts zu tun mit dem Sex jetzt, sondern einfach die Emotionen. Da muss man erst wieder reinfinden.
Bis dahin wusste niemand etwas von ihrer Transidentität, auch nicht in der Pfarrei, in der sich die Schmidtkes engagieren. Tiefgläubig war Beate trotz ihres katholischen Elternhauses nie. Mit Gott hat sie gehadert.
Warum er mich solchen Prüfungen aussetzt, und habe eben gefragt, warum muss ich das ertragen? Warum hätte ich nicht einfach so wie andere sein können? Warum bist du nicht gleich im richtigen Körper auf die Welt gekommen? Das ist also eben schon eine Frage, die man mit seinem Herrgott und sich selbst eben auch ausmacht.
In der Zeit ihres Outings und der Geschlechtsangleichung in den frühen Nullerjahren wird in Deutschland gerade die eingetragene Lebenspartnerschaft ermöglicht. Bischöfe wie der damalige Präfekt der Glaubenskongregation Josef Ratzinger engagieren sich stark gegen jede Anerkennung homosexueller Partnerschaften. Eine Debatte, die Transfrau Beate schockiert.
Die Kirche kann keine Heimat für mich sein. Wer also mit Homosexualität schon sich so stark abgrenzt, was gibt's da erst für Probleme für Leute wie mich? Und darum habe ich gesagt, ich trete da aus.
Den Brief schickte Beate anstelle vom Amt aber versehentlich an die örtliche Pfarrei. Als der dortige Pfarrer das Gespräch mit ihr sucht, ist das der Beginn einer engen Freundschaft mit dem Ehepaar Schmidtke, die bis heute anhält. Austreten wollte Beate seitdem nie wieder. Und das, obwohl die Haltung der katholischen Kirche gegenüber Transpersonen eindeutig ist. In der Lehre gilt nach wie vor die binäre Geschlechtlichkeit, Mann oder Frau. Geschlechtsumwandlungen sind ausgeschlossen. Für Ilse Schmidtke spielen Rom und das Lehramt aber eine untergeordnete Rolle.
Also für uns ist es wichtig, der Glaube und die Kirche hier in so einer kleinen Gemeinde, wie man da aufgefangen wird und betreut wird und so. Also da würde ich bestimmt, wenn ich jetzt da anfangen würde, da das große Ganze so intensiv zu verfolgen und nachzudenken, da würde ich Probleme kriegen.
Für Ilse Schmidtke ist es wichtig, den Menschen in den Blick zu nehmen, nicht nur das Geschlecht, so wie sie es bei Beate gelernt hat. Auch wenn es nicht immer leicht war. Es war ein Prozess des Trauerns, des Verzeihens und des Neukennenlernens.
Also ich habe schon in, das sage ich jetzt einfach mal so, vermisse ich schon den Mann, aber das ist keine dramatische Geschichte. Das ist, ich habe jemand anders gewonnen und das hat sich im Laufe der Jahre halt wirklich so entwickelt. Man hat die gleichen Interessen und schon tiefes Vertrauen, also das muss man schon sagen.
Außerdem können die Schmidtges sich auf ihr Umfeld verlassen. Die zwei Kinder, die Familien, die Nachbarn, die Freunde, jeder steht hinter dem Ehepaar. Nicht alles ist wie früher, aber sie hatten viel Glück, sind sich Ilse und Beate einig. Corbina Bauer für das MKR.
Wenn Kinder oder Jugendliche aus den unterschiedlichsten Gründen nicht bei den eigenen Eltern aufwachsen können, dann brauchen sie einen anderen Ort, an dem sie sich sicher und geborgen fühlen. Im Josefsheim in Wartenberg im Landkreis Erding haben Ravian und Flo so einen Ort gefunden.
Am ersten Tag, als ich hier war, da habe ich mir die Wohngruppe angeschaut und habe gesagt, ja, da will ich einziehen, sofort. War auch am nächsten Tag gleich hier.
Für Ravian hat es im Josefsheim in Wartenberg auf Anhieb gepasst. Der 19-Jährige kam vor gut 3 Jahren hierher. Mittlerweile lebt er in einer teilbetreuten Wohngemeinschaft für junge Erwachsene, die sich schon weitestgehend selbst um sich und ihren Alltag kümmern.
Ich in meiner Wohngruppe muss selber kochen, weil hier alles zur Verfügung steht, wie ein Ofen oder eine Mikrowelle. Wir haben eigentlich eine wunderschöne Küche und Bad haben wir ein eigenes. Das ist sogar so voll automatisiert, weil alles renoviert wurde. Das ist ganz schön. Und mein Zimmer ist auch komplett neu und auch echt groß.
Beim letzten Schritt in die Selbstständigkeit wird Ravian noch von seinem Bezugserzieher unterstützt. 10 Wochenstunden stehen dafür zur Verfügung.
Für zum Beispiel Ausflüge oder falls ich mal irgendwo hin muss, zu einem Arzt oder so, ein wichtiger Termin. Oder ja, freizeittechnisch mit einem Erzieher mal was machen. Und man kann immer über alles reden und man weiß auch, dass man gut aufgehoben ist beim anderen.
Ein Vertrauensverhältnis zu den Erziehern und Erzieherinnen ist in einem Kinder- und Jugendwohnheim wohl die wichtigste Voraussetzung, damit sich alle wohlfühlen, vor allem für die Kleinsten. Im Josefsheim werden Kinder ab dem 6. Lebensjahr betreut. Flo kam mit seinem kleinen Bruder ins Josefsheim, als er 8 Jahre alt war und hat sich hier gut eingelebt.
Also ich habe mein eigenes Zimmer und mein Hobby ist Fußball und ja, ich spiele auch manchmal mit anderen Kindern Basketball oder 1, 2, 3 Ochsenberg, also verschiedene Sachen.
Zuvor war Flo in einer Pflegefamilie. Dort hat es aber nicht so gut geklappt, erzählt er, auch wenn er manchmal Heimweh hat. In Wartenberg fühlt er sich sehr wohl.
Also ich finde, dass das Schönste hier der Garten ist, weil da hat man einen Wasserspielplatz, da kann man Fußball spielen, da kann man auch die Aussicht genießen und sich einfach mal ausruhen. Und das finde ich cool.
Highlights im Jahr sind natürlich die Ferienfreizeiten und verschiedene Ausflüge und Aktivitäten. Zum Baden an einen See fahren, in einen Freizeitpark oder die Therme, da haben Groß und Klein ihren Spaß. Wie wichtig Einrichtungen wie das Josefsheim für Kinder und Jugendliche sind, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht bei ihren Eltern leben, haben Flo und Ravian am eigenen Leib erfahren. Und Ravian hat das sogar zu seinem Berufswunsch inspiriert. Er macht eine Ausbildung zum Kinderpfleger mit dem Ziel, später selbst pädagogisch zu arbeiten.
Ich glaube, die meisten, die hier wohnen, da hat, finde ich, glaube ich, jeder schon mal drüber nachgedacht, dass er auch im sozialen Bereich was macht und arbeitet. Jeder ist, finde ich, dadurch auch irgendwie ein bisschen sozialer geworden und hat auch ein Herz dafür, mit anderen Leuten so gesehen was zu machen oder sich auch mal weiterzuentwickeln. Und ich glaube, deswegen mache ich auch noch Richtung Sozialpädagoge, weil ich halt jeden Tag sehe, dass man irgendwas bewältigen kann hier in diesem Beruf und es wird auch nie langweilig.
Paul Hasel für das MKR.
Wie wichtig Kinder- und Jugendheime sind, darum geht es in der aktuellen Folge von Total Sozial. Meine Kollegin Lydia Jäger hat hier mit Martin Hagner, dem Leiter des Josefsheim, gesprochen. Er macht darauf aufmerksam, dass der Bedarf an Plätzen immer größer wird, während es immer schwieriger wird, Personal zu finden. Welche Lösungsvorschläge er hat, um die Situation zu entspannen und warum das Thema uns alle angeht, das hören Sie in einer neuen Folge von Total Sozial, hier im MKR und überall, wo es Podcasts gibt. Nur noch eine Woche, dann geht's hier bei uns in der Stadt wieder rund. Dann startet zum 189. Mal das Oktoberfest hier bei uns in München. Zwei, die sich auf der Wiesn kennengelernt haben und seither gut befreundet sind, sind Pfarrer Josef Feck aus Rottenbuch und Kabarettist und Ersatzministerpräsident Wolfgang Krebs. Servus ihr beiden.
Hallo, servus, grüß Gott, hallo.
Ihr beiden habt euch ja unterhalb der Bavaria kennengelernt und seid seither befreundet. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war eine ganz nette Geschichte eigentlich. Wir waren wenn man das so sagen kann, im Hinterstübchen vom Hofbräu-Zelt. Mhm. Und wir sind beide mit der Familie Steinberg gut befreundet, die das Hofbräu-Zelt betreiben. Und ich bin da reingestolpert, ich habe da angeklopft an der Tür, mache die Tür auf und freudestrahlend, kann ich mich noch erinnern, sitzt dann da der Wolfgang Krebs, ich habe ihn aber nicht gleich erkannt. Wolfgang, du schaust mich an und sagst irgendwie so, Margot Steinberg hat mich angekündigt, so war das, gell?
Ja. Und er hat gesagt, da kommt jetzt, das ist der Herr Pfarrer, Schatz, der Herr Pfarrer ist da. Und dann hat gesagt, das gibt's ja gar nicht. Er hat eine kurze Lederhosen angehabt und einen Hut auf, einen grünen, und hat das ausschaut wie ein Trachtler. Und er hat gesagt, du bist doch wirklich alles, aber doch bestimmt kein Pfarrer nicht. Und hat er seine Visitenkarte gegeben und seinen Dienstausweis gezeigt. Es gibt einen offiziellen Dienstausweis, einen Pfarrerdienstausweis. Und dann hat er gesagt, lasst mich durch, hier ist der Herr Pfarrer.
So. Genau. Jetzt kennt man ja so Geschichten von Leuten, die sich auf der Wiesn kennengelernt haben und die wollen dann am nächsten Tag vielleicht nicht mehr unbedingt was miteinander zu tun haben. Wie war das denn bei euch beiden?
Das soll es gehen. Das war bei uns ganz anders, wie wir jetzt ja sehen und hören können. Wir haben dann, Wolfgang, glaube ich, relativ kurz nach der Wiesn dann mal telefoniert, glaube ich.
Ganz genau, und zwar ziemlich lange, ich glaube 2,5 Stunden lang haben wir da telefoniert. Ja. Weil es wirklich, ich hatte einige Fragen, es hat sich einiges aufgestaut. Ich bin ja zu dem Zeitpunkt noch ein ausgetretener Katholik gewesen und habe dann eben, auch über das Gespräch mit Josef und über viele Gespräche, die sich danach ergeben haben, wieder zurückgefunden. Und es gab da eben eine Geschichte und die haben wir eben einfach besprochen, warum das so ist und was und wie. Und nach diesem langen Telefonat haben wir uns dann einmal auch gesehen. Ich habe dich eingeladen nach Kaufbeuren, da haben wir das Kloster angeschaut und die Kirche, in der ich Ministrant war und so. Und es war eigentlich wirklich ein sehr, sehr schöner Termin auch und ganz erfreulich. Und ja, so hat sich das immer mehr ergeben. Ich habe dann irgendwann einmal in Rottenbuch besucht, um dort seine Kirche anzuschauen, Gottesdienst mitzufeiern. Und so ging das immer hin und her. Und dann irgendwann einmal haben wir festgestellt, dass das doch durchaus...
Genau, von Anfang an waren wir uns sympathisch, war eine Grundsympathie da, gell? Ja. Und es war jetzt nicht nur der Alkohol im Spiel, sondern es war dann wirklich eine...
Aber der ist schon auch mal im Spiel, gell? Dass man das
natürlich
nicht so ganz
das,
genau...
Das man kann ja nicht aufs Oktoberfest gehen und dann nichts trinken.
Ja, wir sind ja immer nur zwei Männer, gell? Aber der eine Minister weiß ja nicht, ist der andere Pfarrer.
Genau. Jetzt sind wir natürlich auch froh vom Kirchenradio, weil wir haben ja dieser Freundschaft, dieser Begegnung auf der Wiesn dann auch unserem Podcast zu verdanken.
Richtig, ja. Das war dann auch die Idee ist dann auch von Wolfgang Krebs entsprungen. Und ja, wir verdanken dem Oktoberfest auch unsere Freundschaft und unseren Weg, den wir jetzt miteinander da auch beschreiten, also auch unseren gemeinsamen Glaubensweg, würde man sagen, weil es ist ja auch ein Geben und Nehmen. Also ich lerne auch von ihm, wie er vielleicht auch von mir ein bisschen was lernen kann im Glauben, und so ergänzen wir uns beide, denke ich, auf ganz hervorragende Weise, und es können auch andere dadurch vielleicht ein bisschen profitieren. Würde uns auch freuen, gell?
Wir sind halt immer so, dadurch, dass ich halt schon ein fröhlicher Mensch bin, durch das bayerische Kabarett oder als Humorist vielleicht auch, weil das beides bei mir ist, das ist ein bisschen eine Mischung, bekannt ist, denke ich immer so, eigentlich laufen manche Leute des Glaubens, gerade Christen, manchmal so Sorgen, mit so Sorgen rum und so niedergeschlagen und so. Und ich denke mir immer so, wenn wir eine frohe Botschaft zu verkünden haben, dann sollte man das eigentlich in jeder Pore spüren. Und da bin ich eigentlich, achte ich immer sehr drauf, dass diese Freude auch letzten Endes zum Ausdruck kommt. Und deswegen haben wir natürlich uns auch viel zu erzählen. Ja, wie verkauft man jetzt was Lustiges? Und auf der anderen Seite, wie verkauft man eine frohe Botschaft? Ich glaube, das ist so, das liegt gar nicht so weit auseinander. Deswegen ja auch der fröhlich-katholische Podcast. Ja.
Jetzt seid ihr hier bei mir im Studio, weil ihr gerade eine neue Folge aufgezeichnet habt, und so ein kleines Sneak Peek, worum geht's denn dieses Mal?
Mein riesen Füllhorn von Themen haben
wir das. Ganz existenziell wichtige Themen, die ganz aktuell sind. Wolfgang, vor allem für dich.
Ja.
das Thema Bart ist da ganz, ganz besonders
wichtig. Es geht gerade um den Bart des bayerischen Ministerpräsidenten und man kann sich gar nicht vorstellen, was das für ein Riesending ist, weil man muss den Bart ja knüpfen, der muss bestellt werden, der muss eine Maskenbildnerin herstellen, der muss mir jetzt jedes Mal raufgeklebt werden aufs Kinn und die Oberlippen. Dann war natürlich die Frage, wie lange hält dieser Bart, wie lange trägt der
Bart? Es gäbe auch eine natürliche Variante, Wolfgang.
Ja, vielleicht aber dann überlegst kann ich die anderen mal. Ja nicht mehr spielen. Ja. Ja, genau. Und außerdem, der Markus Söder hat eben einen dunklen Bart. Mein Bart wäre mittlerweile weiß, obwohl er Markus Söder ein Jahr jünger ist wie ich. Also das eine Jahr macht es aus, dass ich dann eben schon einen ganz weißen Bart habe. Ich würde eher so den Nikolausbart bekommen, wenn ich den lang wachsen ließe.
Und wir schauen zurück auf 950 Jahre Rottenbuch, wo wir einen schönen Gottesdienst bei
da
mir
waren
in Rottenbuch
wir ja auch
gefeiert
dabei.
Haben. Da war es MKR live mit dabei, mit einer tollen Übertragung. Und hat ermöglicht, dass ganz viele mit dabei sein konnten bei diesem grandiosen, wunderbaren Festtag.
Also das kann ich nur bestätigen, ich war auch dabei und es war wirklich richtig toll. Also wir waren alle begeistert, sowohl von der Musik als auch von der Predigt und von all dem ganzen Rahmen, den du da vorbereitet hast. Also Josef, das war wirklich eine Glanzleistung, hat uns allen sehr gut gefallen. Allen, die da beteiligt waren, waren wirklich, also das ist wirklich was ganz was Besonderes gewesen.
Und weil wir viele positive Hörerzuschriften bekommen, was mich auch immer sehr, sehr freut, haben wir diesmal auch eine Hörerfrage beantwortet. Da wollte jemand wissen, wie man denn eine möglichst gute Entscheidung treffen kann, ob es da gewisse Hilfsmittel gibt. Und da, Wolfgang, versuchen wir, denke ich, eine brauchbare Stütze zu geben.
Genau, so ist es. Und da haben wir eine Idee dazu. Und deswegen ist es auch dieses Mal wieder total hilfreich, den Podcast anzuhören.
Genau, wir freuen uns da auf jeden Fall schon sehr drauf. Herzlichen Dank für euren Besuch. Die neue Folge unseres Vergelt's-Gott-Podcasts, dem fröhlich-katholischen Podcast, wie ihr es vorher schon gesagt habt, die ist ab heute überall erhältlich, wo es Podcasts gibt. Und am kommenden Dienstagabend gibt's das Ganze dann hier bei uns im MKR, gleich nach dem Gottesdienst ab 19 Uhr. Also ganz egal, auf welchem Weg, unbedingt reinhören. Es wird mit Sicherheit wieder ein sehr unterhaltsames halbes Stündchen. Danke euch.
Danke.
Danke auch.
In ein paar Tagen ist es schon wieder soweit, dann stehen beim Oktoberfest Gottesdienst katholische und evangelische Seelsorger nebeneinander am Altar. Das ist Teil der Ökumene. Was das genau ist, erklären wir gleich in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute die Ökumene, erklärt von Pfarrer Daniel Lerch.
Das Wort Ökumene kommt ursprünglich aus dem Griechischen und meint da eigentlich so viel wie die ganze bewohnte Erde. In den ersten Jahrhunderten haben die Christen alles als ökumenisch bezeichnet, was zur überall anerkannten kirchlichen Lehre gehört hat. Also wenn jemand gesagt hat, das ist ökumenisch, dann hat er eigentlich gemeint, das gehört zu uns dazu, das ist allgemein anerkannt, das ist bekannt. Und mit der Zeit haben sich dann unter den Christen immer mehr Spaltungen ergeben. Und so bezeichnen wir heute mit dem Wort Ökumene die Bemühung, wieder eine Einheit zwischen den getrennten Christen herzustellen. Es geht also darum, sich der gemeinsamen Quellen und Grundlagen zu besinnen. Das Ziel ist die Überwindung aller Spaltungen durch einen offenen Dialog, durch ein gemeinsames Forschen, aber eben auch durch gemeinsames Beten um die Gabe der Einheit. Voraussetzung für eine sichtbare Einheit der Christen in einer einzigen Gemeinschaft ist eben eine Einheit im Glauben, eine Einheit in den Sakramenten, eine Einheit im Amtsverständnis. Und die römisch-katholische Kirche hat sich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zur Mitwirkung an der ökumenischen Bewegung verpflichtet. Und ich glaube auch, seither ist im ökumenischen Dialog doch schon auch einiges vorangegangen und manches erreicht worden.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.